Hallo, ich bin Erik Guier, Chefredaktor der NZZ. Und das sind die NZZ-Standpunkte, die ihr vielleicht schon aus dem Fernsehen kennt. Dort debattiere ich jeden Monat mit einem Gast. Die Standpunkte gibt es jetzt auch als Podcast. Und jetzt geht es los.
Die Schweiz hält sich für einen globalen Leuchtturm der politischen Stabilität. Das ist nicht falsch. Allerdings scheinen sich die Krisenzeichen zu häufen. Ein aktuelles Beispiel: ein neuer Bundesrat wird gewählt und fast niemand will es werden. Offenkundig ist Regieren eine Zumutung in der Schweiz. Wie funktionsfähig sind unsere Institutionen noch? Warum macht Mittelmäßigkeit im Bundesbern so häufig das Rennen? Und wie viele Lebenslügen kann ein Staat auftürmen, bevor sein Fundament Schaden nimmt? Unser Gast heute ist Roger Deweck, bekannter Publizist, Autor und ehemaliger Chef der SRG. Herzlich willkommen, Herr Deweck.
Schön, ins Gespräch zu kommen.
Die Mittepartei tat sich ungemein schwer, zwei geeignete Kandidaten für die Bundesratswahl zu finden. Der eine Kandidat war klar, dass er nicht gewählt würde. Es war also faktisch dann eine Einerkandidatur und die gilt als Zumutung. Aber am Schluss war alles egal, Augen zu und durch. Was ist los mit dem politischen Personal in der Schweiz?
Also das Ergebnis dieser Wahl zwischen zwei ehemaligen Christdemokraten, sie heißen ja heute die Mitte, gefällt mir. Es gibt ja zwei Arten von Konservativismus. Es gibt die Gleichgewichtskonservativen, verkörpert durch den jetzt gewählten Bundesrat Martin Pfister. Und es gibt die Besitzstandskonservativen, der wurde verkörpert durch Markus Ritter, den Präsidenten des Bauernverbands. Und ich finde, das Parlament hat da die richtige Wahl getroffen.
Und das Prozedere stört Sie nicht, dass einer nach dem anderen abgesagt hat, mit allerlei Gründen, die vielleicht doch ein bisschen vorgeschoben waren. Also, dass sich die Partei am Schluss so schwer tat, das macht Ihnen nichts aus. Sie sagen, nur das Ergebnis zählt und ist ja noch mal gut gegangen.
Das Verteidigungsdepartement ist vielleicht sogar das Wichtigste derzeit. Und ich habe das Gefühl, dass der Gewählte auch die ersten Zeichen, die er gesetzt hat, da richtig anpacken wird. Man weiß von fast jedem Land, wie schwierig ein Verteidigungsministerium ist. Fast alle deutschen Verteidigungsminister sind ja gescheitert oder über Affären gestürzt. Hier ist viel aufzuräumen, hier ist viel aufzubauen, weil die Schweiz über Jahrzehnte, ähnlich wie die Bundesrepublik, letztlich die Friedensdividende eingesackt hat. Und ein beträchtlicher Teil dieser Friedensdividende ging in Steuersenkungen. Und heute muss man diese Armee, die Schweizer Armee, die einst eine der besten der Welt sein sollte, wie es ein Verteidigungsminister formuliert hatte, wieder aufbauen und weg mit der Friedensdividende.
Da kommen wir noch später dazu. Bleiben wir doch erstmal bei unserer Politik und ihren Abläufen. Nun ist der Herr Pfister, der gewählte Bundesrat, weitgehend unbekannt. Alle fragten sich, wer ist das, weil er ein völliger Nobody war. Selbst im Kanton Zug hieß es, er sei nie besonders aufgefallen in seiner Zeit als Regierungsmitglied. Ist Profillosigkeit etwas, was einem in Bern hilft?
Also ich bin einer, der Vertrauen schenkt. Und ich habe das Gefühl, das Vertrauen hat er mit seinen allerersten Aussagen ziemlich gut rechtfertigt. Was strukturell ist in Bundesbern, ist, dass wir auf der einen Seite ein Parlament haben, das sich behaupten muss gegen den Bundesrat, gegen die Regierung, und auf der anderen Seite nicht das letzte Wort hat gegenüber dem Volk. Das Parlament ist im Sandwich zwischen Volk und Regierung und deshalb seit Jahrzehnten werden nicht immer unbedingt die allerstärksten gewählt. Wer mit dem Kopf ein bisschen herausragt, der wird in der Schweiz relativ schnell geköpft. Kommt hinzu, dass wir ein ganz großer Kompromiss sind. Die Schweiz ist überhaupt ein Kompromiss, und wo Kompromisse gefragt sind, will man nicht die stärksten Persönlichkeiten, sondern die kompromissfähigsten.
Also obwohl die Schweizer Politik eine Kompromissmaschine ist, spricht man dennoch immer mit Achtung von den Bundesräten, die einen besonderen Machtinstinkt hatten und manchmal auch ein wenig rücksichtslos waren. Schönach-Parteipräsident, der liberale Couchepin oder der Sozialdemokrat Berset waren zwei solche Politiker. Ist das nicht ein Widerspruch? Wir wollen den Konsens und dann sehnen wir uns doch nach den starken Männern oder Frauen?
Ein Pascal Couchepin, den ich hochachte, und der hat nun wirklich auch einen staatspolitischen Sinn, er ist ein Staatspolitiker, hat ja nicht so wahnsinnig viel erreicht. Ich glaube, der vielleicht erfolgreichste Schweizer Bundesrat der Nachkriegszeit war der Christdemokrat Arnold Koller, Justizminister, hat eine Totalrevision der Bundesverfassung durchgesetzt. Er hat eine Harmonisierung der Strafprozessordnung durchgesetzt. Mit lauter kleinen Schritten, die relativ unspektakulär waren, ist er ziemlich weit vorangekommen.
Also Sie sagen, wer sich auf die Macht versteht und Politik ist die Ausübung von Macht, der hat es eigentlich eher schwerer. Wäre Dag Berset nicht ein Gegenbeispiel?
Also Disruption ist in der Schweiz nicht das, was letztlich den Erfolg bringt, in den Vereinigten Staaten von Amerika übrigens auch nicht. Ich glaube, Kontinuität ist in so wechselhaften Zeiten eine Qualität.
Wir reden ja jetzt nicht gerade von Disruption. Dass wir nicht von Disruption reden, versteht sich von selber. Wir reden hier über Bern, sondern es geht um die Frage, wie viel Machtwillen darf man in der Schweizer Politik zeigen?
Man darf durchaus, und wir haben den einen oder anderen Bundesrat, die eine oder andere Bundesrätin, die nun wirklich hier Machtwillen bekundet. Ich denke in der jetzigen Regierung an die Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, an den Medien-, Kommunikations-, Verkehrs-, Energieminister Albert Rösti. Das sind schon Menschen, die viel Machtwillen haben, die dann aber irgendwann auch ein bisschen gestutzt werden. Ich meine, Kompromiss ist in diesem Land so nötig. Wir haben vier Sprachgruppen, wir haben ein kleinteiliges Land. Wer einfach nur durchziehen will, der hat es schwer. Und das ist natürlich die strukturelle Schwäche der Schweiz, erst recht in Umbruchzeiten, Prioritäten zu setzen. In diesem vielfältigen, buntscheckigen Land, das ist verdammt schwer.
Und ist Frau Keller-Sutter bereits zurechtgestutzt worden?
Die sind dran. Die Bankenlobby macht ein Powerplay wie noch nie, weil sie gesagt hat, die Frage ist nicht in Sachen Banken, in Sachen UBS, wann, ob ein Worst Case kommt, sondern wann dieser Worst Case kommt. Und deshalb will sie im Grunde genommen diese Bank mit einer überdurchschnittlich hohen Eigenkapitaldecke ausstatten, wogegen sie sich wehrt. Und da wird jetzt in Bundesbern lobbyiert, ein Festival, wie man es fast noch nie erlebt hat.
Und wird sie sich durchsetzen am Schluss? Was ist Ihre Prognose?
Ich bin viel zu lange Journalist, um Prognosen kurzfristiger Art mir zu gönnen.
Gut, wer allerdings zu unpolitisch ist und zu wenig strategisch denkt, wird allerdings auch bestraft. So versenken die sechs übrigen Bundesräte den Neutralitätsbericht ihres Außenministers Ignacio Cassis. Das war schon eine rechte Blamage.
Er hatte recht. Er wollte die Neutralität weiterentwickeln, so wie das die Schweiz immer getan hat. Und wir haben es heute aber allerdings in diesem Lande mit Neutralitätsideologen zu tun. Aus gutem Grund ist die Neutralität nie in unserer Bundesverfassung verankert worden, weil sie ein Instrument ist, und zwar ein höchst flexibles. Wir hatten schon mal die absolute Neutralität, die flexible Neutralität, die kooperative Neutralität.
Jetzt wollte er die solidarische Neutralität, und 6 Bundesräte haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Waren das oder sind das 6 Neutralitätsideologen, die da am Werk waren?
Es sind Bundesräte, die immer wieder Angst vor dem Volk haben und das Gefühl haben, die Stimmung im Volk greife ich auf, statt das Volk zu überzeugen zu versuchen.
Was heißt das, Sie haben Angst vor dem Volk? Sie meinen, Sie machen dann das möglichst stromlinienförmiger, oder was heißt Angst vor dem Volk?
Also gute Politik will überzeugen und auch Risiken eingehen und auch mal vorangehen und sagen, das stelle ich zur Diskussion, dafür trete ich ein. Und dieser Zug, der ist in der Schweizer Politik in letzter Zeit aber immer seltener geworden. Die Menschen sagen zum Beispiel in der Europapolitik, ach, das Volk ist skeptisch, also bleibe ich vorsichtig, bleibe ich skeptisch. Bin nicht sicher, dass das die richtige Art und Weise ist.
Mut haben, Risiken eingehen, das Volk überzeugen wollen. Da widersprechen Sie sich jetzt gerade ein bisschen selber, denn das passt nicht so richtig zur Konsensmaschine, oder?
Doch, wenn man Konsens hat im Bundesrat, dass man eine Priorität setzt, dann sollte man für die eintreten. Und ich nehme als Beispiel die Europapolitik. Ich meine, wir haben den besten Nachbarn in Gestalt der EU, den die Schweiz in ihrer Geschichte je gehabt hat. Er hat einen großen Markt für unsere Exportindustrie geschaffen, eine einheitliche Währung, die vieles vereinfacht. Er hat die Personenfreizügigkeit eingeführt. Schweizer in diesem kleinen Land können sich in ganz Europa frei niederlassen, frei arbeiten. Er hat zusammen mit der NATO etliche Ordnung geschaffen auf diesem Kontinent. Und der Diskurs in der Schweiz ist, diese Europäische Union will uns gängeln, diese Europäische Union will uns übervorteilen, obwohl sie maßgeschneiderte Verträge entwickelt unserem Land gegenüber. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn der Bundesrat klar sagen würde, hey, hört doch auf mit diesem EU-Bashing, das die Europapolitik gänzlich lähmt. Wenn man die ganze Zeit die EU als Bösewicht hinstellt, dann wird man auch dieser EU keine Zugeständnisse machen können.
Aber das macht der Bundesrat nicht.
Das macht er eben nicht.
Er überlässt es den Sozialpartnern, einzelne Stolpersteine aus dem Weg zu räumen mit flankierenden Maßnahmen und Lohnschutz und allem Möglichen. Und es ist für die Liberalen, wird es ein sehr, sehr eine große Kröte, die man da schlucken muss, wenn man diesem EU-Vertrag zustimmen soll. Also der Bundesrat überlässt es den Sozialpartnern. Er macht sich nicht dafür stark. Wir hören wenig aus Bern. Sicher nicht das, was Sie fordern, nämlich überzeugen wollen, sondern alle sind im Redui. Irgendwo im Bundesbunker, tief unter dem Bundeshaus, mutmaßlich. Also woran liegt das? Liegt das daran, dass die Personen nicht mehr so stark sind wie früher? Oder woran liegt es, dass selbst bei so einem Thema, dass man kann dafür sein für den EU-Vertrag, man kann dagegen sein, ist völlig wurscht, aber wir alle wissen, es ist ein wichtiges Thema. Wieso duckt sich da der Bundesrat selbst bei so einem Thema weg?
Ich glaube, man muss vielleicht den größeren Zusammenhang sehen. Was haben wir heute für eine Weltlage, in der die Schweiz agieren muss und Europa agieren muss? Wir haben ein totalitäres China. Wir haben ein diktatorisches, kriegerisches, revanchistisches Russland. Und wir haben autoritäre Vereinigte Staaten von Amerika. Und in diesem Umfeld ist es verdammt schwer geworden, Politik zu machen. Und es kommt hinzu, wir haben um unseren Kontinent herum einen Chaosbogen, der sich erstreckt von der Ukraine über den Kaukasus, die Türkei, Nahost, Nordafrika bis in die Subsahara hinein. Ein unglaublicher Außendruck auf Europa. Und da stellt sich dann die Frage, welche Europapolitik unser Land verfolgen soll, völlig neu. Und da gibt es zwei Lager, die beide nicht so richtig aussprechen, was sie wollen, weil das üblich geworden ist in der Schweiz. Die einen sagen, wir müssen jetzt bei diesem Außendruck, das schafft innere Kohäsion, müssen wir uns ganz stark und noch stärker Europa zuwenden, unserem Kontinent. Und dann gibt es die anderen, die sagen, vertreten beispielsweise durch diese drei Oligarchen der Partners Group, die die EU-Verträge der Schweiz sabotieren wollen. Und die sagen, machen wir doch eine Schweiz, die die Oligarchen in den USA und die Oligarchen in Russland bedient. Ein Alpen-Singapur. Das ist die strategische Diskussion hinter der Europafrage. Und in Deutschland markiert der eine seine Position, markiert der andere seine Position. Und der ungeübte Beobachter deutscher Verhältnisse meint, die kommen nie zusammen. Am Schluss gibt es eine Koalition. In der Schweiz ist es anders. Wir sind uns doch einig. Und dann zieht jeder den Konsensflickenteppich in seine Richtung.
Ja, jetzt sind Sie ein bisschen ins Allgemeine ausgewichen und haben meine Frage nicht beantwortet.
Doch, warum, sehr genau aber, beantwortet.
Nein, wieso? Oder Sie liefern einfach dem Bundesrat die perfekte Ausrede. Ja, regieren ist heute so furchtbar schwierig. Wir wissen gar nicht, was wir da machen sollen. Eben Putin und Xi Jinping und Trump und dann im Inneren auch noch die Partners Group. Puh. Da stellen wir uns doch am besten einmal tot. Da haben Sie jetzt die perfekte Ausrede geliefert.
Nein, es ist bezeichnend, Eric Guyer, dass Sie der Meinung sind, ich hätte Ihre Frage nicht beantwortet, weil man in der Schweiz einer grundsätzlichen Analyse ausweicht. Und ich glaube, die ist fällig. Das ist das, was in Bern so vieles lähmt. Man will die wirklichen grundsätzlichen Veränderungen gar nicht so richtig wahrhaben. Man möchte sich durchwursten. Ich habe nichts gegen das Muddling Through. Das gehört auch zur Politik. Aber es ist jetzt eine Zeit, in der man Ordnung im Köpfchen haben müsste und wo man von einer Regierung erwartet, dass sie zumindest versucht, Ordnung zu schaffen. Einer, der es versucht hat, aber daran gescheitert ist, war der Kanzler Olaf Scholz, der sagte, wir haben eine Zeitenwende, hat sich dann nicht entsprechend verhalten. Aber eine solche Grundsatzrede täte der Schweiz auch nicht schlecht.
Ja, eine Grundsatzrede und Blick
und
für,
daraus
die großen,
dann folgen.
Für die großen Linien, da würde ich Ihnen nicht widersprechen. Andererseits bin ich unterdessen ein großer Realist, wenn es um Bern geht. Und da stellt es sich doch ganz anders dar. Schauen wir uns die unterdessen zurückgetretene Verteidigungsministerin Amherd an. Am Schluss war sie so entnervt, dass sie aufgab. Der Armeechef war ihr davongelaufen, der Chef des Geheimdienstes auch. Die Finanzministerin, Pi, sagte sie. Und ein der Weltlage angemessenes Verteidigungsbudget konnte sie auch nicht aufstellen. Selbst für Berner Verhältnisse ist das ziemlich außergewöhnlich. Wir sehen also, von der von Ihnen geforderten Globalanalyse sind wir ziemlich weit entfernt. Ich wäre ja schon froh, wenn wir ganz normales, gutes Regierungshandwerk hätten.
Man hätte eine Chance gehabt, hier zukunftsorientierte Politik zu machen. Es gab einen Vorschlag, hätte ein historischer Kompromiss sein können, 15 Milliarden in die Hand zu nehmen, 10 für die Wiederinstandsetzung einer Armee, die nur bedingt einsatzbereit ist, und 5 Milliarden Solidarität mit der Ukraine. Das war ein Kompromiss zwischen Bürgerlichen und Linken. Und der ist in dieser polarisierten und manchmal einfach showmäßigen Politik, die teilweise von den Parteien gemacht wird, einfach weggewischt worden. weggewischt worden, teilweise von den Truppen der damaligen Verteidigungsministerin. Und das ist eine vertane Chance. Ich hoffe, man greift zu solchen historischen Kompromissen, die über Jahrzehnte die Schweiz immer wieder stark gemacht haben, wieder zurück.
Ja, das werden wir dann sehen, ob das funktioniert. Der übliche Verdächtige ist ja meistens das Kollegialitätsprinzip. Und da heißt es dann, ach, das passt nicht mehr in die Zeit. Sie sagen jetzt selber, die Politik sei so polarisiert. Ich sehe da einen gewissen Widerspruch in dem, was Sie da sagen zu Bern ist und die Schweiz ist eine große Kompromissmaschine. Also sind wir jetzt nun polarisiert, sind wir eine Konsensmaschine und ist, wenn Ihre Analyse zutrifft, dass wir am Ende eben doch auch diese weltweite Polarisierung bei uns miterleben. Was heißt das dann für das Kollegialitätsprinzip?
Also wir sind eine polarisierte Konsensmaschine. Sie hat noch die Reflexe der Konsensbildung, der lösungsorientiert, die ja die Schweizer Politik stark gemacht hat. Und trotzdem meinen viele, man müsse einen polarisierenden Diskurs führen. Und das zeigt sich bis hin, um auf die Bundesräte zurückzukehren, da wird beispielsweise ein neuer sozialdemokratischer Bundesrat gewählt. Und genau ein Tag nach seiner Wahl sagt dann die eine Partei, die Schweizerische Volkspartei, die SVP, der ist unfähig. Sie wählen einen, um dann sagen zu können, er ist unfähig. Sie geben ihm das Dossier, das ihnen am wichtigsten ist, die Migration. Sie wollen es selbst nicht übernehmen, das ist ihnen viel zu heiß. Sie wissen auch, wie klein die Handlungsspielräume sind, aber dann wird auf den Mann gedroschen. Die Konsens, wir haben eine Konkordanzregierung ohne Konkordanzpolitik. Ich meine, es ist ja ein Ergebnis des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Kriegs gewesen, dass wir eine Koalition von 4 Parteien haben. Und da war auf der einen Seite der Außendruck so groß, dass man zusammenstand, das Wirtschaftswachstum enorm, also dämpfte das die Verteilungskämpfe. Und wir sehen seit etwa 10 Jahren, dass sich diese Konkordanzpolitik zerbröselt, zerfranst. Ich persönlich würde mir wünschen, dass es jetzt einen Bruch gibt und dass die Sozialdemokraten aus dem Bundesrat austreten. Wir haben es heute bereits mit einer eher rechten Regierung zu tun. Und dann wüsste man, wer ist verantwortlich für alles. Heute werden die Verantwortungen völlig so diffus. Seit 1848 wird dieses Land von einer satten bürgerlichen Mehrheit regiert. Aber wenn ich die öffentliche oder veröffentlichte Meinung lese, dann heißt es, die Linken sind an allem schuld. Mit anderen Worten, ich glaube, es wäre der Zeitpunkt, da man sich zumindest für ein paar Jahre von einer Koalitionsregierung aller maßgeblichen Parteien zu einer wirklichen bürgerlichen Regierung bewegen sollte. Heute ist der Bundesrat mit 2 SVP und 2 FDP, die haben zusammen nur 42% der Stimmen, bestimmen aber die Politik, nicht repräsentativ. Und dann denkt man ja, die anderen, was tun die dann eigentlich noch?
Jetzt muss ich aber ganz tief einatmen.
Sie
fordern einen Bruch, also Disruption, und haben am Anfang der Sendung gesagt, Disruption ist unserer schweizerischen Politik wesensfremd. Also Sie wollen etwas, was uns wesensfremd ist. Kann das funktionieren?
Also einen Bruch, eine neue Art der Koalition ist jetzt keine Disruption, das gibt es in jeder Demokratie.
Für Schweizer Verhältnisse, nein, wir sind keine, ja, für Schweizer Verhältnisse wäre es eine Disruption. Natürlich, wir seit Kriegsende faktisch haben wir diese Form der Regierungsbildung, dass bei Wahlen ändert sich das Parlament, nur die Regierung bleibt immer gleich, eine sehr spezielle Form der Demokratie, die hält so lange, und davon abzuweichen, wie Sie das wollen, also das ist die maximale Disruption.
Eine Disruption ist für mich, wenn Elon Musk in den USA, der 32 Milliarden Dollar Subventionen bekommen hat, die Aufgabe erhält, den Staat abzubauen und die Subventionen abzubauen. Alle werden abgebaut, nur noch die, die er erhält. Disruption ist, wenn man einen Präsidenten hat in den USA, der die Checks and Balances der Demokratie eins nach dem anderen letztlich beseitigt und seinen Vizepremierminister, der von unserer Bundespräsidentin gelobt wurde für eine sehr liberale Rede, den Auftrag erhält, in einer Verordnung für die Wiederherstellung der Wahrheit hier in den Museen und Universitäten zu säubern. Das ist Disruption. Eine neuartige Koalition, das ist eine Zäsur in der Schweizer Geschichte, aber keine Disruption.
Okay, man kann es Zäsur nennen und nicht das Disruption. Und für mich kommt es auf selbe hinaus. Aber ich bete Ihnen jede Wette an, dass die SP Ihrem Ratschlag nicht folgen wird in absehbarer Zeit.
Da bin ich mir gewohnt.
Nicht austreten will. Und ja, was heißt das dann, wenn sie das nicht tut? Das ist ja, ist das dann ein Zeichen von Ängstlichkeit in allen Parteien, nicht nur bei der SP, sondern in allen Parteien, dass man etwas Mutiges macht, dass man eben nichts Mutiges macht, wie Sie es fordern?
Also schauen wir uns doch den Sorgenbarometer der ÜBS an. Was beschäftigt die Schweizerinnen und Schweizer? An allererster Stelle sind es die Krankenkassen, an zweiter Stelle Umwelt und Klima, an dritter Stelle die AHV und erst an vierter Stelle kommen dann Wohnkosten und Ausländer. Das sind die großen Probleme, die jetzt zu lösen sind. Und wenn der politische Diskurs beherrscht wird von der Migrationsfrage, wo man die anderen letztlich den Bürgerinnen und Bürgern wichtigeren Themen eigentlich fast schon evakuiert und verlässt, dann wünschte ich mir, dass man hier etwas mehr Klarheit in die Schweizer Politik tragen könnte. Und ich glaube, dass eine Neuaufstellung unserer Regierung zu dieser Klarheit und auch zu etwas klareren politischen Auseinandersetzungen führen würde. Heute ist da so in einer Zeit, die nun wirklich eine Zeitenwende ist, nur ein Muddling through, das wird, glaube ich, nicht reichen.
Also Sie sagen ganz klar, ein Kollegialorgan ist in heutigen Zeiten obsolet.
Nein, Kollegialität schon. Aber Kollegialität, die nicht sozusagen eine Fassadenkollegialität ist, wo jeder bei jeder Rede noch im Subtext zu verstehen gibt, dass er mit der eigenen Regierung nicht einverstanden ist. Aber wir haben 1848 die amerikanische Verfassung übernommen. Ständerat, das ist der Senat. Nationalrat, das ist das Repräsentantenhaus. Eines haben wir nicht übernommen, nämlich die Allmacht einer Person oder die Großmacht einer Person. Wir haben das in Kollegialregierungen, sei es auf Bundesebene, sei es in den Kantonen und zumal in den Gemeinden eingeführt. Und daran sollten wir festhalten. Die Schweiz ist eine Machtzertrümmerungsmaschine, Machtzerkleinerungsmaschine. Und wenn einer wie Christoph Blocher zu viel Macht haben wollte, ja, im Bundesrat wurde er abgewählt. Aber das ist das Gesunde an der Schweiz.
Aber die Machtzertrümmerungsmaschine mit ihrem Bundesrat bringt nicht mehr die erwünschten Ergebnisse. Sie haben sehr ausführlich über die EU gesprochen. Sie haben über die Neutralitätspolitik gesprochen. Überall gibt es nicht einen wirklichen Fortschritt. Muss man also sagen, dass die Institutionen der Schweiz im Augenblick versagen?
Nein, es bedarf einer Zäsur in der Regierung aus meiner Sicht, damit es eine Mehrheit und eine Minderheit gibt. Eine Regierungsparteien und Oppositionsparteien. Wir haben es heute zu tun mit Oppositionsparteien, die in der Regierung sind. Und wir haben es mit Regierungsparteien, die Opposition machen. Ein bisschen davon ist mir recht, wie im amerikanischen Parlament oder im früheren amerikanischen Parlament ist es gut, wenn es nicht einfach parteipolitische Frontlinien gibt. Aber im Moment haben wir den großen Brei und der ist nicht gesund für unser Land.
Aber jetzt stellen Sie sich das mal vor. Sie haben selber gesagt, FDP und SVP haben keine Mehrheit im Parlament. Diese beiden Parteien würden in Zukunft nach dem Vorschlag von Ihnen die Regierung bilden. Alles, was diese Regierung vorschlagen würde oder ein großer Teil, würde sang- und klanglos im Parlament untergehen. Wir würden uns in die komplette Stagnation manövrieren.
Eine Regierung braucht eine Mehrheit. Da wäre wahrscheinlich die Mittepartei dabei und damit wäre die Mehrheit gegeben, einerseits. Aber ich sehe, wie jetzt die Regierung, obwohl sie eigentlich das gesamte Volk verkörpert oder vertritt oder jedenfalls repräsentiert, an diesem Volk vorbei regiert. Ich erwähnte das UBS-Sorgenbarometer. Ich sehe, wie sie eine Abstimmung nach der anderen verliert, beispielsweise in Sachen AHV. Da setzen die Bürgerinnen und Bürger ein klares Zeichen. Hört auf uns ein bisschen besser.
Ja, und dennoch sagen sie dann, ja, jetzt braucht es dann auch noch die Mitte. Im Parlament, die Mitte, das wissen wir, ist eigentlich, besteht aus zwei Parteien, einem sozialkonservativen Flügel und einem konservativen Flügel, die zwei sehr unterschiedliche Politiken verfolgen. Das wäre nach meinem Dafürhalten, wenn wir dann nur eine Regierung aus SVP und FDP hätten, der Weg
die
in die Blockade.
Die wird es nicht geben,
okay, dann
weil
haben
die
Sie
hätte
auch noch
keine Mehrheit.
Gut, dann haben wir auch noch die Mitte dabei und dann haben wir faktisch wieder den Bundesrat, wie er jetzt leibt und lebt.
Nein, wir haben natürlich innerhalb der Parteien große Differenzen, nicht nur innerhalb der Mitte, sondern auch innerhalb der FDP. Und was ist der tiefere Grund für die Zäsur innerhalb der FDP mit denen, die letztlich unsere Europaverträge wollen und diejenigen, die sie ablehnen? Das ist ein bisschen diese Strategiedebatte, die ich vorher anführte. Es hat aber auch damit zu tun, dass eine Konstante der Schweizer Politik nicht mehr stimmt. Der Liberalismus ist eine Denkschule, die unglaublich stehen geblieben ist. Ich meine, was macht den Wirtschaftsliberalismus aus? Das war Freihandel. Es war die Illusion der frühen Globalisierer, dass man endlich einen Weltmarkt hätte, der sich dem Zugriff der Staaten, der Politik entzieht. Wir haben heute den politisiertesten Weltmarkt. Es war, dass die Unternehmen eigenverantwortlich sind. Jetzt haben UBS und andere faktisch eine Staatsgarantie. Es war, dass die Leistung zählt. Wir haben jetzt eine Gesellschaft der Erben. Es war, dass letztlich die Wirtschaft effizienter ist als der Staat. Und ich sage, also die Kantonalbank Zürich ist wesentlich effizienter, als die Credit Suisse gewesen ist. Es war die Vorstellung überall letztlich Eigentum. Und für so viele auch gut verdienende junge Menschen ist heute Wohneigentum nicht mehr in Griffnähe. Es ist auch ein Teil der Schweizer Lähmung, dass man hier seine Hausaufgaben einer Modernisierung des Liberalismus gar nicht anpackt.
Also Sie sagen, der Liberalismus stagniere. Nun, ich würde sagen, die Sozialdemokratie stagniert auch, aber lassen wir es dabei verwenden.
Ich finde es interessant bei der Sozialdemokratie, ja. Ich las das auch in der NZZ, in einem Interview mit einem der Co-Präsidenten, Cedric Vermouth, dass er sich plötzlich in dieser Partei, die in ihrem Programm anachronistisch noch hat, die Abschaffung der Schweizer Armee, dass er sich für
Aufrüstung... Und die Abschaffung des Kapitalismus.
Und dass er sich für eine Aufrüstung und eventuell... Gut. Sogar dafür erspricht, dass wir uns einbringen in eine europäische Armee. Das hat mir gefallen. Was mir nicht gefallen hat, ist der bürgerliche Zielkonflikt. Zwei große bürgerliche Werte, das eine Sparen und tiefe Steuern, das andere eine starke Armee. Und die Bürgerlichen haben sich in diesem Zielkonflikt selbst gelähmt. Wir haben heute eine Regierung, die nach wie vor auf der Spur ist, 1% mehr Armeebudget bis in die Puppen, also bis in die
30er Jahre.
Es ist hier Also ich frage mich manchmal bei den Bürgerlichen, ist der oberste Staatszweck der Schweiz tiefe Steuern bis hin da zu dem Punkt, da man den anderen großen bürgerlichen Wert einer starken Armee letztlich fallen lässt? Das ist doch der Widerspruch der Schweiz, Eric Guya. Wir sind stolze Bürger, aber wir sind auch ein bisschen Domestiken der internationalen Oligarchie in Russland und USA. Wir sind unabhängig, souverän, aber NATO-Trittbrettfahrer. Wir sind der Meinung, dieses Land ist tüchtig und es ist reich, aber es übt keine Solidarität aus, beispielsweise mit der Ukraine. Diese Widersprüche zu überwinden könnte
Diese Widersprüche sind groß, das sehe ich genauso. Deswegen habe ich Sie gefragt, ob wir im Moment ein Versagen der Institutionen sehen. Das haben Sie bestritten. Wenn man 3 Jahre nach Ausbruch eines großen Krieges in Europa es nicht fertigbringt, eine kohärente außen- und sicherheitspolitische Strategie zu formulieren, so wie unser Bundesrat dazu eben nicht in der Lage ist, dann nenne ich das ein institutionelles Versagen.
Ich nicht. Ich nenne das ein Versagen des Liberalismus, der meint, es müsse tiefe Steuern geben statt einer starken Armee, zu einem Zeitpunkt, da man dank der Friedensdividende die Steuern laufen gesenkt
hat. Sie glauben
hat.
Also weg mit der Schuldenbremse oder Steuern rauf und alle die Probleme der Schweiz und vor allen Dingen die Probleme der Außen- und Sicherheitspolitik wären gelöst. Ist das wirklich, glauben Sie das wirklich?
Ich glaube, dass in Zeiten, wie wir jetzt erleben, die kriegerische Zeiten sind. Und ich würde damit rechnen, dass Russland früher oder später auch die baltischen Staaten angreift. Ich glaube nicht, dass das Vermeiden von Schulden die oberste Priorität ist, sondern dass zu den hohen Prioritäten eine starke Armee, die auch Solidarität bekundet mit den bedrängten Nachbarn und Partnern in Europa, dass das eine hohe Priorität sein sollte und dass wir, wo wir von der Friedensdividende so viel profitiert haben, ich meine, die Kapitalsteuern sind seit 2003 von 23 auf 17% gesunken in den Kommunen, in den Kantonen, gemäß dem Institut für Konjunkturforschung der ETH ebenfalls. Ein bisschen Steuererhöhungen, gerade auch derer, die sich's leisten können, zu einem Zeitpunkt, da die Sicherheitspolitik so vorrangig geworden ist, ist doch eigentlich zumutbar.
Also jetzt spielen wir mal das durch. Die Schweiz erhöht die Steuern oder lockert ihre Schuldenbremse. Es ist genügend Geld da für eine mutigere Außen- und Sicherheitspolitik. Nehmen wir das mal an. Aber das ändert doch nichts am Mindset der Schweiz. Und der Mindset der Schweiz ist es, zu sagen, wir wollen mit diesen Konflikten möglichst wenig zu tun haben. Wir igeln uns nach Möglichkeit ein. Und es ist ja bei weitem nicht nur die SVP, die so denkt, sondern wir hatten bei der Kriegsmaterialdiskussion haben wir gesehen, dass die SP genau so denkt. Wir haben also links, sagt man, bitte, wir wollen mit den Konflikten der Welt nichts zu tun haben. Und rechts sagt man, wir wollen mit den Konflikten der Welt nichts zu tun haben. Ich glaube, Sie reden sich das sehr schön, wenn Sie sagen, es liegt nur am Geld.
Ich habe das Gefühl manchmal, Sie mögen die Schweiz gar nicht so richtig. Ich meine, Sie bringen gar keine Lösung. Ich bringe Lösungen, die man debattieren kann. Ich finde, die Schweiz braucht Debatten. Und Sie sagen, also wir wurschten uns weiter.
Großartig, Herr De Weck. Sie werden der SVP immer ähnlicher. Wenn wir Kritik üben, wenn ich Kritik übe, höre ich ganz häufig von der SVP, du magst die Schweiz nicht. Jetzt kommt von Ihnen das gleiche Argument, du magst die Schweiz nicht. Ich sag's ja, das ist genau das, was ich sage. SP und SVP werden sich immer ähnlicher. Und Sie sind das beste Beispiel dafür.
Und ich bin SVP oder SP? Ich bin weder noch. Ich bin
Ein freischwebender Linker, der SVP immer ähnlicher wird.
Wie kommen Sie dazu, dass ich links bin? Ich wurde in der Bundesrepublik in den Zukunftsrat für Reformen bei ARD, ZDF und Deutschlandfunk von der CDU aufgestellt. Und es ist auch eine der Fehlentwicklungen in der Schweiz, dass wenn man kein Bürgerlicher ist, man automatisch ein Linker wäre. Da gibt es aber eine große Bandbreite. Und als Journalist bin ich zwischen den Stühlen. Ich sehe vieles, was mir gefällt am Konservativismus derzeit. Ich finde, gerade in Zeiten des Umbruchs sind die Gleichgewichtskonservativen diejenigen, die eine Gesellschaft und ein Land stabilisieren können. Ich bewundere die Art und Weise, wie beispielsweise in der Nachkriegszeit deutsche Konservativen die soziale Marktwirtschaft eingeführt hatten, weil sie nicht nur an das Gleichgewicht mit dem Ostblock dachten, sondern auch an das Gleichgewicht mit der Gesellschaft. Mich interessiert nicht so sehr der Begriff der Gerechtigkeit, mich interessiert der Begriff des Gleichgewichts. Und hier, finde ich, sollten wir zu dieser Gleichgewichtspolitik in der Schweiz zurückkehren. Und wenn es zunächst einmal einer Zäsur bedarf, manchmal bedarf es der Umwege, dann ist es mir lieber als dieses jetzt fortwährende Durchwursten.
Aber bleiben wir noch einmal bei meiner Ausgangsfrage. Wir sehen, es liegt nicht nur am Geld, sondern wir sehen, dass gerade jetzt in der Weltlage, die so ist, wie Sie sie beschrieben haben, ich würde Ihnen da gar nicht widersprechen, sehen wir, dass weite Teile der Bevölkerung, mindestens der Parteien, die sie wählen, eigentlich sich auf Distanz zu allem halten möchten. Und sie plädieren für eine aktive Außen- und Sicherheitspolitik. Ich fürchte, das hat keine Mehrheit, weil das den Instinkten der Schweiz, wir sind in unserem kleinen Redui, zuwiderläuft.
Sie fürchten zu Recht, dass das vielen Menschen zuwiderläuft. Und meine Antwort ist, wenn ich das fürchte, dann versuche ich zu überzeugen im Sinne einer Debatte. Wir sind die Weltmeister im Evakuieren von Debatten. In diesem Lande ist immer alles halb so schlimm. Und man weicht Grundsatzdebatten aus zu einem Zeitpunkt, da man um Grundsatzdebatten nicht herumkommt. Wir zerkleinern jede größere politische Entscheidung in tausend Schrittchen, bis man die politische Dimension nicht sieht. Und dazu verhilft beispielsweise auch die Schuldenbremse. Sie ist Teil der von Ihnen so kritisierten Verbotskultur. Also ein Verbot, mehr als so und so viele Schulden zu machen zu einem Zeitpunkt, da es vielleicht nötig wäre, das ist Verbotskultur. Und die Verbotskultur gegenüber, die von der Linken gepflegt wird, wird kritisiert. Die Verbotskultur, die die Bürgerlichen pflegen, die wird nicht kritisiert. Ich finde, hier darf man auch ruhig einmal aus den ausgetretenen Pfaden sich verabschieden.
Ich sage gar nicht, dass man die Schuldenbremse nicht lockern kann. Dann muss man aber.
Das höre ich gern.
Dann muss man aber genau wissen, wofür. Und dieser Konsens, Sie sagen jetzt für die Verteidigung, da ist es nötig. Ich sehe diesen Konsens nicht. Sondern wenn wir die Bremse lockern würden, dann ginge das große Jekami los und alle würden für ihre Partikularinteressen ein wenig Geld zu erbeuten versuchen. Und am Schluss hätten wir viel Geld ausgegeben, aber die Außen- und Sicherheitspolitik nicht gestärkt, weil eben die Leute lieber auf Distanz zur Welt gehen.
Der Nombrilismus, die Bauchnabelschau in der Schweiz stark ist, ist klar. Aber wo sind die Stimmen, die sagen, verabschieden wir uns doch mal von dieser Bauchnabelschau? Und wir können es uns ja leisten. Seit 30 Jahren ist die Staatsquote in der Schweiz bei gut 30%. Sie ist leicht gestiegen während der Pandemie und wieder runter. Die Schuldenquote war bei 28% in der Pandemie, ist jetzt wieder zurück bei 25%. Die Bürokratie ist hocheffizient und...
Sie wächst doppelt so stark wie die Wohnbevölkerung.
Nein, also von seit 20 Jahren sind die Einwohner um 28% gestiegen und die Bürokratie, die Zahl der öffentlich Bediensteten auch um 28%.
Im Bund ist das eindeutig nicht der Fall.
Insgesamt haben wir es weder mit einer Bürokratie noch mit einem Verschuldungsproblem zu tun.
In Bern haben wir es schon mit einer Bürokratie zu tun, die weit davon entfernt ist, effizient zu sein, wenn sie doppelt so schnell wächst wie die Bevölkerung. Das ist ja für mich Teil des Problems. Schuldenbremse lockern, man kann immer alles denken, es darf keine Denkverbote geben, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber da muss man wissen, wofür. Und um dann den Apparat in Bern noch ein bisschen mehr zu mästen, das finde ich nicht sehr attraktiv.
Also ich habe dieses Vokabular, ist nicht meines, den Apparat mästen. Das klingt fast schon nach Deep State, wie man das in den USA hört. Aus meiner Sicht haben wir das Privileg in der Schweiz, eine richtig gute Verwaltung zu haben. Und man sieht, dort, wo eine gute Verwaltung ist, dort sind die Länder erfolgreich. Siehe beispielsweise in der Bundesrepublik Bayern, die beste Verwaltung Deutschlands und das wahrscheinlich erfolgreichste Bundesland in Deutschland. Und ich würde es nicht am Anekdotischen machen. Es gibt zum Beispiel sehr viele Kommunikationsverantwortlichen in den Departementen, gerade auch im Verteidigungsdepartement.
Genau, die wachsen auch immer mehr und mehr.
Und warum? Weil heute evidenterweise jeder politische Akteur auch selbst viel mehr kommunizieren muss, zum Beispiel über die sozialen Medien, weil die journalistischen Medien
aber
etwas weniger wichtig
sind. Aber sie kommunizieren nicht. Das war doch der Ausgangspunkt, dass Sie eben nicht erklären. Sie haben gesagt, die Regierung erklärt nicht, sie überzeugt nicht. Also genau, dann sind wir doch am Punkt, wir haben immer mehr Kommunikationsberater, aber eine Regierung, die nicht in der Lage ist, zu erklären und zu überzeugen.
Also geht es nicht unbedingt darum, dass es weniger Kommunikationsberater braucht, sondern dass diese einen Chef, eine Chefin haben, die besser erklären. Und dann wird vieles auch anders sein. Wenn man die Verwaltung eindämmen will, dann sollte man sich von, es gibt ja zwei Lebenslügen in der Schweiz. Die eine identitätsstiftende Lebenslüge ist die Neutralität und die andere ist das Milizsystem. Das Milizsystem mit Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die in Bern wenig Know-how haben, sich ihre Motionen schreiben lassen von Lobbyisten, hätten die einen kleinen Stab von 2-3 Leuten, die ihnen letztlich Dossierkenntnis vermitteln kann, Dossiervertiefung erleichtern kann, wäre das Parlament gegenüber der Verwaltung wesentlich stärker, wie das in so manchem Land ist. In den USA hat, solange das Parlament seine Rolle spielte, es eine große Aufgabe gehabt, letztlich die Verwaltung zur Rechenschaft zu ziehen. Das schafft unser Milizparlament nicht. Ganz abgesehen davon, dass es so aufgestellt ist für eine patriarchalische, alte Männergesellschaft, wo dann die Frauen zu Hause waren und ihre Nationalräte und Ständeräte entlasteten. Man muss heute
Wir haben heute
auch
sehr viele Nationalrätinnen und Ständerätinnen. Und das ist gut so. Und Sie glauben wirklich, wenn wir ein bisschen mehr das Milizsystem in Bern aufweichen würden. Ich würde allerdings sagen, dass die meisten Parlamentarier inzwischen längstens Vollzeitparlamentarier sind. Das würde genügen, um die ganzen Probleme, die wir jetzt beschrieben haben, zu lösen. Ich glaube das nicht.
Also, dass eine Maßnahme genügt, um die Probleme der Zeit zu lösen, das glaube ich auch nicht. Ich habe immer Politik als eine Vielzahl von Maßnahmen gehalten. Ich bin da sehr bei Karl Popper und anderen, die sagen Stückwerk, Stückwerk, Stückwerk. Und diese lösungsorientierte am Stückwerk, aber im Bewusstsein, dass die Welt sich geändert hat, das finde ich wichtig. Übrigens, die Welt hat sich geändert, die Erde nicht. Die Klimafrage, die völlig evakuiert wird, die bleibt.
Herde weg,
die darf
Stückwerk,
zurückkehren.
Stückwerk, Stückwerk, das ist das ideale Schlusswort zu einer Sendung über die politische Kultur der Schweiz. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Herr Döweck, herzlichen Dank für das Gespräch Und Ihnen, liebes Publikum, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind, am 11. Mai bei NZZ Standpunkte.
Und das war der Podcast NZZ Standpunkte. Natürlich könnt ihr das Interview auch anschauen, wenn ihr mögt. Den Link zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Erik Guyer. Bis zum nächsten Mal. Ade.